Die literarische Hausapotheke, ein Podcast von Fontis.
Mir ist das erst im Nachhinein wahrscheinlich noch am besten aufgefallen, dass dieser ganze Pilgerweg, den ich gegangen bin, fast wie ein Lebensweg war, der im Prinzip mit seinen Höhen und Tiefen da ist, mit seinen Euphorien, mit dem völligen Kapitulieren, mit dem Zusammenbrechen, dem Aufgeben, ja, und sich dann wieder aufrappeln.
Willkommen im Büchertalk. Mein Name ist Dominik Link und heute spreche ich mit Birgit Kelle. Sie ist die Sachbuch-Bestseller-Autorin von Gender Gaga und Muttertier und hat jetzt mit Camino ein Buch der ganz anderen Art vorgelegt. Wir reden über das Pilgern, von den schwierigen Anfängen der Reise, den Stresslösern und dem Nicht-mehr-nach-Hause-Wollen, von verschiedenen Pilgertypen und dem Ankommen in einer anhaltenden Hochstimmung. Birgit, was hättest du vor 10 Jahren jemandem gesagt, der zum Pilgern aufgebrochen ist?
Ich hätte gesagt, alles irre. Warum soll man sich das antun? Ich wollte niemals wandern gehen. Ich habe das schon als Kind gehasst. Mit Pilgern und mit Gott konnte ich vor 10 Jahren ehrlich gesagt auch noch nicht wirklich viel anfangen. Insofern waren das für mich eher seltsame Menschen, die da aufbrechen, um wochenlang mit irgendeinem Rucksack durch die Gegend zu laufen, um irgendeinen Gott zu suchen. Also ich hätte überhaupt nichts damit anfangen können.
Mhm. Jetzt entwickeln sich die Dinge Gott sei Dank weiter im Leben, so ist das ja manchmal.
Man wird klüger,
in manchem wird man klüger. Und du hast selber die Fährte aufgenommen, bist eine letzte große Etappe auf dem Camino gegangen Richtung Santiago und hast das Ganze für uns auch festgehalten. Es ist jetzt...
Ja, ich würde widersprechen, ich habe das gar nicht für euch festgehalten, ehrlich gesagt. Das ist etwas, was ich für mich festgehalten hatte ursprünglich und deswegen musste ich auch lange überlegen, ob ich das überhaupt als Buch veröffentliche, weil das letztendlich eigentlich Gedanken waren, die gekommen sind und die wieder gingen und die ich unbedingt festhalten wollte, damit sie eben nicht verloren gehen auf diesem Weg, weil das ist wahrscheinlich so die Essenz so eines Weges. Man kommt auf Gedanken, die man vorher noch nicht hatte und ich habe sie erst einmal einfach nur für mich aufgeschrieben, um dann sehr lange zu überlegen, ob ich die teilen möchte.
Also gut, halten wir fest, du hast sie für dich und dein Tagebuch aufgeschrieben und irgendwie ist es dann weitergegangen.
Ja.
Aber das ist genau die Brücke, wo ich eigentlich hin wollte, nämlich du warst bisher schon eine sehr erfolgreiche Sachbuchautorin. Du hast über Frauenpolitik geschrieben, über das Muttersein, über Gender Gaga, Geschlechter und Politik im Allgemeinen. Jetzt kommt mit Camino eigentlich ein Buch einer ganz eigenen Kategorie zum Zuge. Sowas hast du jedenfalls in dieser Form noch nie geschrieben. Ist das ein Registerwechsel? Ist das die neue Birgit Kelle? Oder ist das einfach ein Strahl am Stern, der bisher eben noch nicht zum Vorschein kam?
Ja, ich würde sagen, vielleicht ist es die ganze Birgit Kelle. Die Menschen bilden sich ja immer ein, weil sie die Bücher von einem Autor lesen oder weil man mich sieht im Fernsehen oder sonst was. Die Menschen bilden sich ein, dass sie mich kennen. Tatsächlich ist es ja immer so, dass man nur mit einem Teil der eigenen Person in der Öffentlichkeit steht und den anderen Teil auch aus sehr guten Gründen vor der Öffentlichkeit verbirgt oder auch besser gesagt schützt, weil es ja auch sowas wie ein Privatleben gibt. Und deswegen habe ich mich bislang, habe ich die Dinge, die mich politisch in irgendeiner Form bewegen, nach außen gepustet und habe die anderen Dinge für mich behalten. Und insofern ist es das erste Mal ja, wo ich, sagen wir mal, diesen Teil preisgebe, der aber schon lange auch ein Teil von mir ist. Es ist also eher für die Leser etwas Neues, für mich nicht.
Mhm. Trotzdem hast du möglicherweise auch auf der Reise mehr von der Birgit Kelle kennengelernt als vorher oder zumindest in einer anderen Klarheit. Was ist denn der Unterschied zwischen Wandern und Pilgern?
Man sagt, der Wanderer geht los und der Pilger bricht auf. Und wahrscheinlich ist es genau das, so wie es sich auch jedenfalls für mich angefühlt hat. Irgendwie Wandern ist so spazieren gehen. Wandern kann jeder am Sonntag machen irgendwie und ein paar Stunden in der Sonne in den Bergen rum oder am Meer entlang oder egal wo. das hat in dem Sinne wahrscheinlich keine tiefere Bedeutung. Pilgern ist für die allermeisten Menschen und auch denen, denen ich begegnet bin und auch für mich selbst war es so, es war ein Aufbruch, so hat es sich angefühlt. Es war lange überlegt und lange vor sich hergeschoben und es war nicht nur ein Aufbruch mit den Füßen, sondern es ist vor allen Dingen ein Einschnitt, ein Aufbruch gedanklich und das macht wahrscheinlich den wesentlichen Unterschied aus. Man geht nicht einfach so, weil schönes Wetter ist oder so oder weil einem die Landschaft gefällt, sondern Pilger gehen in der Regel los, weil sie einen sehr dringenden Grund haben. Mhm.
Kannst du uns was sagen für den Grund oder für den inneren Antrieb, um zu sagen, ich mache das jetzt, ich gehe jetzt los, es ist Zeit loszugehen?
Ja, das ist genauso diese Gratwanderung über die Frage, was redet man von sich und was redet man nicht. Tatsächlich, das, was ich von mir sagen kann, ist, dass ich in einer sehr großen Umbruchsphase einfach war in meinem Leben, wo sich in den äußeren Bedingungen wahnsinnig viel verändert hat, wo ich aus einer Krisensituation kam, die mich auch sehr angestrengt hat, wo ich sehr ja faktisch ums Überleben gekämpft habe, viel arbeiten musste. Ich war in einer absoluten Stresssituation, würde ich sagen. Und es war klar, dass es so nicht mehr weitergeht und dass ich wie in einem Hamsterrad gefangen war. Und insofern war dieser Aufbruch tatsächlich etwas, wo ich begriffen habe, für mich instinktiv, es gab so diesen Moment in dem Sommer davor, wo ich irgendwann realisiert habe, du musst gehen. Du musst endlich das tun, weil dieser Gedanke, auf den Jakobsweg zu gehen, war tatsächlich schon seit vielen Jahren da. Er kam und ging, hatte aber nie diese Dringlichkeit erreicht, dass man es dann wirklich tut, dass man es wirklich umsetzt. Das ist nämlich nochmal ein ganz neues Stück. Und dann war dieser Moment, wo ich realisiert habe, du musst das jetzt machen, du musst es wirklich tun. Und dann habe ich mir sofort meinen Kalender geschnappt und habe nachgeschaut. Und dann war natürlich das Desaster immer noch da, weil es war ja das Desaster, weswegen ich weg musste. Ich war voll und habe dann nur diese Zeit gefunden, wirklich nach dem letzten Termin. Ich habe noch am Abend vorher einen Vortrag gehalten und bin am nächsten Tag in den Flieger dann gestiegen nach Spanien. Und so bin ich eben im Winter auf dem Camino gelandet. Aber es war sozusagen eine Flucht aus allem, was hier war.
Wenn man jetzt so ans Pilgern denkt oder vielleicht auch das ein oder andere Buch oder die Reportage dazu in die Hand nimmt, dann ist so die allgemeine Vorstellung, wir machen uns auf, romantisch, morgens bei Vogelgezwitscher aufwachen, dann Espresso überm Lagerfeuer, die Sonne im Rücken. Das war jetzt nicht nur so, als du dann losgegangen bist.
Nee, das war nicht nur so. Das war ehrlich gesagt, hat das eine ganze Weile gedauert, bis es mal auf dieses Level gekommen ist zwischendurch. Tatsächlich war es fast wie ein steiniger Weg, der quasi vollgepackt war, erstmal mit Hindernissen, alleine um aufzubrechen. Wie gesagt, alleine schon den Termin zu finden, alleine schon zu gucken, irgendwie bist du überhaupt ausgerüstet. Ich war überhaupt nicht vorbereitet, auch konditionell, das wurde noch zur Herausforderung. Das Wetter war schlecht. Der Gegenwind war am ersten Tag da und hat mich fast erledigt. Und es war eigentlich, kann man sagen, ein ganz grauenhafter Start. Aber wahrscheinlich gehört der auch dazu. Denn wenn man diesen Start einmal gemeistert hat, dann wird es wahrscheinlich nur leichter anschließend. Es wurde nicht nur leichter, sondern es waren Auf und Ab. Und man ist, würde ich sagen, nie vorbereitet. Man ist nie richtig vorbereitet.
Man ist nie richtig vorbereitet, vielleicht ist man auch nie richtig fertig oder hat die Dinge auch nie endgültig geklärt. Trotzdem ist das Pilgern ja im Kommen, vielleicht ist es auch eine folgerichtige Gegenbewegung in einer Gesellschaftsform, die sich immer weiter zu beschleunigen scheint. Die Taktfrequenzen unseres psychosozialen Lebens werden immer schneller. Es ist ein bisschen was von Entschleunigen möglicherweise darin. Würdest du sagen, beim Pilgern ist auch das, was der Volksmund sagt, das Leben unter die Füße bekommen? Hat das etwas Sinnhaftes von dem, was du beim Pilgern erlebt hast?
Ja, wobei ich würde noch etwas voranstellen, nämlich, dass das Pilgern, so wie ich es erlebt habe und so wie ich auch all die Menschen erlebt habe, die mir begegnet sind auf diesem Weg und nachdem ich mir ihre Geschichten angehört habe, war es für viele, sowohl für mich als auch für die anderen, erstmal ein Abhauen. Das Pilgern hat etwas damit zu tun, dass man erstmal geht, dass man etwas hinter sich lässt und dass man, egal wohin es führen mag, einen neuen Weg sucht. Und dann findet sich genau das tatsächlich wieder, dass man sagt, das Pilgern hat etwas wie einen ganzen Lebensweg. Mir ist das erst im Nachhinein wahrscheinlich noch am besten aufgefallen, als ich meine ganzen Notizen wieder und wieder gelesen habe, dass dieser ganze Pilgerweg, den ich gegangen bin, fast wie ein Lebensweg war, der im Prinzip mit seinen Höhen und Tiefen da ist, mit seinen Euphorien, mit dem völligen Kapitulieren, mit dem Zusammenbrechen, dem Aufgeben, ja, und sich dann wieder aufrappeln. Es hatte tatsächlich wie einen Lebensverlauf. Und ich glaube, wenn man es schafft, tatsächlich so einen Pilgerweg so zu gehen, dann ist er wahrscheinlich genau richtig. Ich bin allerdings auch Menschen begegnet, die diesen Weg völlig anders gegangen sind als ich. Ich weiß nicht, wie die das empfinden würden.
Wie sind die ihn gegangen?
Es gibt so verschiedene Pilgertypen, würde ich jetzt mal sagen. Also ich hab eigentlich fast alle Typen wahrscheinlich so begegnet, wobei ich nicht weiß, was die anderen über mich denken.
Das wäre noch spannend. Aber stell uns mal zwei, drei der klassischen Typen vor.
Es gibt die Dauerpilger, ja, Marie zum Beispiel. Marie ist fast 70 Jahre alt und wandert seit 7 Jahren ununterbrochen. Sie geht gar nicht mehr nach Hause. Ich würde sagen, dass sie ein typisches Bild so mancher Wanderer ist, denen ich da begegnet bin. Manche weitere bin ich auch begegnet. Frenchman, den ich beschreibe, ein Franzose, ein ganz sympathischer und doch irgendwie unnahbarer Kerl, der mit seinem großen Hund und mit seinem großen Wanderstock unterwegs war und auch nicht nach Hause wollte. Michael aus den USA, den ich wirklich überreden musste, über Weihnachten wieder nach Hause zu fahren, weil seine Mama auf ihn wartete und ich ihm gesagt habe, er soll das wirklich tun. Das heißt also, dieser Typus, der überhaupt nicht mehr wieder nach Hause will, und ich kann das gut nachvollziehen, keiner von uns wollte nach Hause, als wir in Santiago de Compostela angekommen sind. Keiner wollte heim. Und dann hat man natürlich auch die Wahnsinnigen, die quasi diesen Weg einfach durchrennen und man weiß gar nicht warum. Also der 30-Jährige aus Berlin, irgendwie der jeden Tag irgendwie 40 Kilometer gelaufen ist und der mir abends stolz erzählte, irgendwie wie viele Kilometer er heute gelaufen ist. Und als ich ihn dann fragte, so nach bestimmten Orten, so nach dem Motto, hast du das gesehen und weißt du in dem Ort das und das war so schön und so, und er guckte mich völlig verständnislos an. Er hatte das alles gar nicht gesehen, sondern er war am Rennen. Er rannte wie ein Irrer diesen Weg und sein größter Erfolg war, wie viele Kilometer er heute abgerissen hatte. Solche habe ich noch mehrere getroffen, auch in Santiago direkt in meinem Zimmer lag ein 30-Jähriger, der konnte überhaupt nicht mehr laufen. Seine Schwester holte ihn ab, ein Spanier, der hatte eine Wette laufen gehabt, dass er die letzten 100 Kilometer irgendwie in 2 Tagen schafft. Er hat es geschafft. Danach mussten sie ihn irgendwie abtransportieren. Ja, das heißt, man hat sehr, sehr unterschiedliche Leute, die aus unterschiedlichen Motivationen laufen, und jeder für sich ein ganz spannender Weg. Mhm.
Bist du beim Pilgern vor allem mit dir selber unterwegs gewesen? Hast du Dialogzeiten gesucht? Hat sich das von Tag zu Tag ergeben? Hattest du irgendwie einen Plan, wie du da reingehst? Oder hat sich der Weg selber als Plan erwiesen?
Ich hatte einen Plan, der schon nach den ersten Kilometern völlig im Eimer war. Und insofern habe ich ihn dann sofort wieder aufgegeben. Sagen wir es mal so, ich hatte in dem Sinne einen äußeren Plan, weil ich ihn gebraucht habe, weil ich nur eine begrenzte Zahl von Tagen zur Verfügung hatte für diese 300 Kilometer, die ich gegangen bin. Das heißt, ich hatte kein Open End, was ich von der ersten Sekunde an gehasst habe. Also ich war unter Zeitdruck in gewisser Weise, weil ich musste nach 20 Tagen wieder zurück in mein Echtleben. Ich hatte den Rückflug gebucht, das ging gar nicht anders. Das heißt, ich habe mir quasi diese Zeit abgerungen aus meinem Echtleben und hatte aber dadurch auch immer dieses Limit. Du musst ankommen, du musst bis zu dem Tag ankommen. Und dann hatte ich in meinem Kopf natürlich alles schön eingeteilt in Tagesetappen und jeden Tag irgendwie gut 23 Kilometer. Und dann kriegst du das alles hin und so weiter. Und genau dieser Plan, also dieser äußere formale Plan, war im Prinzip schon völlig im Eimer, schon nach dem ersten Tag, nachdem ich dann tatsächlich irgendwie 23 Kilometer abgerissen habe und dann nicht mal mehr schlafen konnte, weil alles wehgetan hat. Also mir war am ersten Tag schon klar, das wird überhaupt nicht so funktionieren. Das geriet völlig aus den Fugen und ich hatte überhaupt nichts mehr unter Kontrolle. Jetzt habe ich den zweiten Teil deiner Frage vergessen.
Macht nichts, ich auch. Das heißt, der Kontrollverlust oder das sich einlassen auf das, was ist, das könnte möglicherweise etwas sein, was die Reise dann anders macht. Also gerade den Plänen, die sonst da sind, entgehen müssen und sich mit dem begnügen, möglicherweise an Kargheit, was du vor Ort vorfindest. Was hast du vorgefunden?
Also ich habe tatsächlich in dem Sinne versucht, mir eigentlich nichts vorzustellen vorher, um einer Enttäuschung vorzubeugen, um quasi nicht mit Ansage in so eine Falle hineinzurennen, dass ich sage, ich erwarte jetzt dies oder jenes und das muss passieren und den Gedanken will ich fertig bekommen, sondern ich habe tatsächlich versucht, sozusagen leer aufzubrechen, um diese Option offen zu halten, irgendwie, dass egal was kommt, irgendwie okay ist. Und das war grundsätzlich eine gute Einstellung, muss ich sagen, im Nachhinein, auch wenn ich sie natürlich nicht immer durchgehalten habe, weil, wie ich schon sagte am Anfang, jeder geht ja auch irgendwie mit unfertigen Gedanken, mit Problemen, mit Dingen, die zu lösen sind, die irgendwie unlösbar scheinen. Wir gehen ja alle mit genau diesen Dingen los. Insofern ist es utopisch zu glauben, man könnte quasi an nichts denken, sondern man denkt die ganze Zeit nach. Also ich bin jedenfalls jemand, der die ganze Zeit quasi mit sich selbst beschäftigt war. Und deswegen war ich so unglaublich froh, auch dass ich alleine unterwegs war. Ich bin auch absichtlich alleine losgegangen, weil ich weder mich jemand anderem zumuten wollte, noch wollte ich eigentlich die Gesellschaft von irgendwelchen Leuten haben, sondern ich wollte einfach Ruhe. Ich wollte endlich quasi Zeit haben für mich, für all das, wofür ich in meinem Alltag eben keine Zeit habe. Nicht zum Nachdenken, nicht zum Trauern, nicht zum, ja, für gar nichts irgendwie. Und in dieser Einstellung, muss ich sagen, war ich ganz froh, auch, dass mir niemand zuhört, weil ich dann auch rumschreien kann, wenn ich rumlaufe und wütend bin und so. Und dann ist es sehr gut, wenn man alleine unterwegs ist.
Da sind die Weiten Spaniens vielleicht dann ganz hilfreich, genau. Du hattest einen gewissen Druck am Anfang, hast du gesagt, weil du hattest diese Tagesetappen. Würdest du sagen, als Ratschlag für jemanden, der losgeht, lieber ein bisschen mehr Zeit einzuplanen, noch um einfach sich da auch von einem äußeren, ja, Leistungsdruck, Wegdruck frei zu machen?
Ja, unbedingt, unbedingt. Und ich will ja selbst den ganzen Weg gerne einmal komplett gehen, eigentlich die ganzen 800 Kilometer von diesem Camino Frances. Und weiß aber selber eben auch, dass ich das nur tun kann, wenn ich wirklich auch diese Zeit habe. Dieser Druck tatsächlich, dass man weiß, so, du musst jetzt heute unbedingt diese Kilometerzahl schaffen, weil sonst kommt dein Zeitplan durcheinander, setzt einen, und sei es nur unbewusst, wahnsinnig unter Druck. Also mich jedenfalls hat es unter Druck gesetzt, weil es eben diese Ausruhphasen einem wegnimmt und es einem vor allen Dingen auch den eigenen Rhythmus, also die Möglichkeit, auf sich selbst zu hören, kaputt macht. Ja, also wenn ich quasi von äußeren Bedingungen getrieben bin, wenn ich davon getrieben bin, dass ich ankommen muss, dann kann ich ja auch gar nicht Pause machen, dann kann ich auch nicht zur Ruhe finden, dann kann ich auch nicht sagen, scheiß drauf, ich bleib jetzt hier, es ist einfach schön hier und ich hänge noch einen Tag dran. Das war bei mir irgendwie gar nicht möglich. Und dieser Druck hat letztendlich auch dazu geführt, dass ich erstmal tagelang eisern durchgestampft bin und eigentlich gegen mich selbst gelaufen bin. Und erst nachdem ich quasi so kaputt war, meine Füße einfach nicht mehr konnten und ich quasi lahmgelegt wurde durch meine Füße und dann aufgeben musste, also gefühlt jedenfalls erstmal für einen Tag, erst dann bin ich eigentlich zur Besinnung gekommen und habe dann erst so laufen können, wie es eigentlich gut ist, also gut für mich.
Das heißt, du kamst aus einer übervollen Zeit zum Pilgern mit dem Wunsch, dieses Übervolle loszuwerden. Du hast es aber dann wahrscheinlich stringent so durchgetaktet und bist wieder in einem gewissen Leistungsanspruch erstmal gelandet und dann mit der Kapitulation, wie du sagst, als die Füße nicht mehr konnten nach ein paar Tagen, dann hat vielleicht, ja, was hat dann begonnen innerlich?
Ich glaube, dann war ich frei. Ich glaube, ab diesem Moment war ich einfach das erste Mal wirklich frei, weil ich mich befreit habe von dem Druck, den ich mir selbst gemacht habe, weil ich mich befreit habe von jeglichen Erwartungshaltungen, die ich mir vielleicht eingebildet habe, dass andere irgendwas von mir erwarten, aber auch gemerkt habe, dass ich von mir so unglaublich viel erwartet habe. Und ich konnte das einfach nach diesem Zusammenbruch, konnte ich das
mir eingestehen, dass das so in Ordnung ist. Und von da an konnte ich viel leichter gehen. Und von da an konnte ich quasi diesen Druck ablegen und konnte diese gesunde, es ist alles egal, Stimmung für mich endlich einnehmen. Und von da an läuft man dann einfach mit einer ganz anderen Einstellung. Mhm. Aber vor allen Dingen musste ich mit mir selbst sozusagen dieser Krieg des, was musst du alles erledigen, wie musst du pilgern, wie muss es sich anfühlen, was musst du leisten, allein dieser Gedanke Leistung auf dem Pilgerweg ist ein völlig absurder Gedanke, aber ich habe ein paar Tage gebraucht, bis ich ihn für mich dann auch so akzeptieren konnte und nicht einfach so weitermache, wie ich eben auch in meinem Echtleben bin. Und da bin ich schnell. Mhm. Da bin ich quasi immer auf der Überholspur. Und dieses naturell abzulegen dann, wenn man wandert oder wenn man pilgert, ist total schwer, weil es ist ja quasi mein Wesen.
Mhm. Ich schleppe es nicht. Ja, es ist wie eine zweite Haut, ne? Die wir uns auch möglicherweise auch symptomatisch alle mehr oder weniger anziehen.
Vielleicht noch ein Satz. Vielleicht ist es sogar so, dass beim Pilgern man sein eigenes Naturell wahrscheinlich sogar noch verstärkt bekommt. Also gerade weil alles andere ausgeblendet ist und man nicht mit den alltäglichen Problemen beschäftigt ist, die einem als äußere Zwänge auferlegt werden. In dem Moment, wo du mit dir völlig alleine bist, bist du dir auch am schlimmsten ausgeliefert und siehst dich vielleicht das erste Mal so, wie du wirklich bist. Mhm.
Dieser Schlüsselmoment, kann man vielleicht sagen, der Kapitulation, die Beine können nicht mehr, ich muss weggehen von meinen Vorstellungen, ich muss runter mit dem Druck, dann hast du das wirklich ein Stück hinter dir lassen können, dann begann die Zeit, so habe ich es verstanden, des inneren Weges auch mehr. Wenn der Druck und diese Überholspur, denke, langsam verblassen beim Laufen, was stellt sich dann ein?
Frieden, Freude, alles ist schön. Es ist so ein bisschen, glaube ich, wie Menschen auf Drogen. Ich war tagelang, glaube ich, auf einem absoluten Hoch unterwegs, was nicht nur mit dem gleichzeitig parallel auch noch fantastischen Wetter zusammenhing, irgendwie, das mich erwischt hatte. Ja, das heißt, ich lief einfach tagelang in einer absoluten Hochstimmung, die da einfach durch nichts mehr zu erschüttern war. Ganz egal, welche äußeren Umstände, ob ich nun Fußschmerzen hatte, das Wetter scheiße war oder sonstige Dinge, das war einfach alles völlig egal, weil meine innere Einstellung zu diesem ganzen Weg sich einfach verändert hatte und mich einfach nichts mehr stressen konnte. Mhm.
Beim Antritt der Reise, ganz am Anfang, hat dir ein katholischer Priester einen Rat gegeben. Was hat er dir gesagt?
Ja, mir begegnete an meinem ersten Abend der Pater in der Herberge in Leon und ich war noch in meinem Normalleben-Modus und hetzte natürlich irgendwie die Treppe runter, weil es war ja Zeit zum Aufbrechen und ich musste ja 23 Kilometer schaffen und das war mein erster Tag und er stand da in diesem Flur und wahrscheinlich steht er dort seit Jahren und hält jeden an, der da die Treppe runter stürmt und er sprach mich an auf Englisch, weil alle dort Englisch sprechen irgendwie, das ist so die Sprache der Pilger da unten und er fragte, ob das mein erster Tag sei und ich so, ja, ne, ich war hochmotiviert mit meinem Rucksack und mit allem und so, ne, und dann guckte er mich sehr, sehr eindringlich an und sagte, ich soll nicht vergessen, dass man den Camino nicht mit den Füßen geht, sondern dass man ihn mit dem Herzen geht. Er sagte, you have to go it by heart, not by foot. Auf Englisch versteht man es noch viel krasser, einfach, was er wirklich sagen wollte. Und ich habe ihn eigentlich so, ja. Und dann bin ich natürlich trotzdem aus dem Haus gestürmt und habe erst gebraucht, um zu überlegen, was er meint. Und das habe ich wahrscheinlich auch erst im Nachhinein verstanden oder irgendwann, als ich dann dieses drogenleichte Gefühl erreicht hatte. Man muss es mit dem Herzen gehen. Und ich habe tagelang versucht, mit den Füßen zu gehen. Ich war tagelang einfach mit den Füßen unterwegs und habe tatsächlich sozusagen, ich bin gewandert, nicht gepilgert. Und es ist ein anderer Modus, wenn man sich mit dem Herzen drauf einlässt und wenn man dann eben nicht mehr sich quasi mit den Notwendigkeiten, mit dem Körperlichen abfindet, sondern tatsächlich mit dem Herzen die Gedanken frei macht. Und dann ist man, glaube ich, auch bereit, Dinge zu empfangen, auch bereit, andere Dinge zu sehen, Menschen zu sehen, schöne Orte zu sehen, bereit, auch irgendwie Gott zu sehen. Aber solange man mit den Füßen läuft, ist man eigentlich noch im Modus wie zu Hause.
Birgit, vielen Dank für dieses Öffnen deines Herzens und für das, was du uns dann auch in Zeilen gegossen hast, dein Weg von der Überholspur wirklich auch ein Stück zu dir selbst und zur Schöpfung, zum Miteinander und die zarten, feinen Fäden, in denen auch was sichtbar wird von dem Größeren, in dem wir leben dürfen. Wir freuen uns aufs Buch und dir einen wunderschönen Tag.
Ja, danke. Und das ist übrigens das schönste Buch, das ich je gemacht habe. Das hat meine 13-jährige Tochter gesagt und die weiß Bescheid.
Dann werden wir das unkommentiert so stehen lassen.
Genau.
Danke. Tschüss.
Tschüss.
Der biografische Reisebericht Camino – Mit dem Herzen gehen von Birgit Kelle ist im Fontis Verlag erschienen, hat 122 Seiten und ist unter der Bestellnummer 204-230 erhältlich.
Das war der Podcast von Fontis. Bei akuter Bücherliebe empfehlen wir einen Besuch in unserem Online-Shop oder in deiner Lieblingsbuchhandlung. Bis zum nächsten Mal bei der literarischen Hausapotheke.